Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dem Batterie-Podcast. Heute nur mit mir als Moderator. Daniel Messling lässt sich entschuldigen. Wie immer mit Herrn Professor Dr. Fichtner. Er ist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm, stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut in Ulm, Sprecher von Exzellenzcluster Polis und Sprecher der Forschungsplattform Celeste. Grüß Sie, Herr Fichtner.
Guten Morgen.
Wir haben heute noch jemand anderes hier im Podcast, und zwar ist das Dr. Marcel Weil. Er arbeitet am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse ITAS am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut in Ulm. Der Name der Forschungsgruppe ist Ressourcen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Und zusätzlich leitet er die Forschungsgruppe Forschung für nachhaltige Energietechnologien RESET am KIT. Grüße, Herr Weil.
Ja, auch guten Morgen von meiner Seite.
Ja, wir möchten heute uns einem etwas komplizierteren, aber dennoch hochinteressanten Thema widmen. Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es könnte ein bisschen kompliziert werden. Wir sprechen heute über den berühmten Brandbrief, in dem sich 6 Wissenschaftler an die EU gewandt haben. Und in diesem Brandbrief heißt es, dass die realen CO2-Emissionen von Elektroautos angeblich doppelt so hoch sein wie bisher dargestellt. Und Grund dafür ist angeblich ein Rechenfehler, der verantwortlich dafür sein soll, dass in Zukunft womöglich Strom getankt wird, der doch vermehrt oder zumindest aus großen Teilen aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Dieser Brief, der ist unterschrieben maßgeblich von einem unserer Kollegen, und zwar von Herrn Professor Koch vom Karlsruher Institut für Technologie. Der Vorwurf von Herrn Koch und seinen Kollegen ist, dass die Politik bisher sehr pauschal davon ausgegangen ist, dass der Strom durch den Ausbau von Wind- und Solaranlagen immer sauberer wird und damit sozusagen die Zukunft des Elektroautos per se als sehr grün dargestellt wird. Jetzt wird er zitiert, zum Beispiel mit einer Rechnung. Da heißt es, ein VW ID.3 würde in seinem Lebenszyklus 15 Jahre 220.000 Kilometer zurücklegen und nach dieser korrekten Berechnung anstatt 14 Tonnen CO2 nach seiner Sicht in Wirklichkeit 30 Tonnen CO2 im Betrieb verursachen. Also diese Klimabilanz, sagt er, ist deutlich schlechter als allgemein angenommen. Herr Fichtner, jetzt nehmen Sie mich doch mal als Laien hier mit. Sagen Sie doch mal kurz, wie ist unser Kollege Professor Koch darauf gekommen, dass E-Autos doch generell doch gar nicht so grün sind, ja, wie dargestellt?
Ja, also über die Motive kann man nur mutmaßen. Aber klar ist, glaube ich, schon jetzt, dass er sich damit den Zorn der ganzen Energiesystemmodellierer zugezogen hat, weil er ein paar Dinge gerechnet hat auf eine Art und Weise, die, sagen wir mal, sehr eigen sind. Ja, also er hat im Prinzip hat er ein Gedankenexperiment gemacht und hat sich die Frage gestellt, woher kommt denn der Strom, wenn die bisherige Strommenge mit dem bisherigen Strommix alle Verbraucher bedient, aber dann plötzlich nicht mehr ausreicht, wenn wir, ich sag mal, einen zusätzlichen Verbraucher, nämlich das E-Auto, an das Stromnetz anschließen. Ja, und die Frage ist natürlich durchaus berechtigt. Allerdings hat der Herr Koch die Quelle für diesen sogenannten Grenzstrom ausschließlich irgendwelchen dann zugeschalteten Kohlekraftwerken anstelle dem üblichen Strommix zugeordnet. Das ist nach den in der Community der Energiesystemforscher geübt Praxis ein ungeeigneter Kunstgriff, der zudem auch noch seltsame Randerscheinungen mit sich bringen würde, wenn wir ihn jetzt als valide betrachten würden. Ja, der Ansatz heißt ja nichts anderes, als dass man einem bestimmten Stromverbraucher auch eine bestimmte Stromquelle zuordnen kann. Und das ist ziemlicher Unsinn. Wenn das so wäre, dann könnte ich aber auch behaupten, wenn ich mittags meinen alten Heizlüfter einschalte, ist noch alles gut. Und wenn ich dann abends meine hocheffiziente Wärmepumpe dazu schalte, läuft die ausschließlich mit Kohlestrom und produziert einen Haufen CO2. Das ist nicht logisch.
Ja. Wir behalten das für diesen Moment jetzt mal im Hinterkopf. Herr Weil, selbe Frage geht an Sie. Was halten Sie von den Thesen von Herrn Professor Koch? Was hat es mit diesem Strommix, dem Grenzstrommix auf sich? Und sind diese Berechnungen von ihm ansatzweise nachvollziehbar?
Also der Kollege Fichtner hat es ja eigentlich schon gut dargestellt, ne? Dass eben die Idee, dass abends quasi nur Kohlestrom getankt wird, die ist ein Stück weit nicht richtig. Ne? Also selbst im Normalfall habe ich natürlich auch noch weiterhin Windkraft im Netz. Und diese Windkraft, die wird ja oftmals auch abgeregelt und müsste nicht abgeregelt werden, wenn eben Autos mit Batterien da sind, die diesen Strom aufnehmen können. Von dem her ist dieses Gedankenexperiment prinzipiell erstmal soweit okay auf der wissenschaftlichen Ebene. Aber man muss tatsächlich auch dann schauen, ist es im Vergleich mit den anderen Technologien der richtige Ansatz? Und so wird es tatsächlich von den Experten in der Community nicht gemacht. Man muss ja auch sehen, dass dieser Energiemix sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt und das Auto in der Regel am Tag 22 bis 23 Stunden steht. Und es gilt natürlich genau diese Standzeit dieses Autos intelligent zu nutzen, um dieses Fahrzeug zu betanken und nicht natürlich nur, wenn ich nach Hause komme und das Auto abstelle quasi. Also von dem her, also der Ausbau der, sag ich mal, Ladeinfrastruktur, der hat ja gerade erst angefangen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Wenn das aber dann eben stattgefunden hat, parallel, sag ich mal, zur Entwicklung der Zulassungszahlen, der steigenden Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen, dann kann eben ein intelligentes Laden durchgeführt werden. Nämlich dann, wenn ich Überschussstrom habe, kann ich den sehr oft dann in die Vielzahl der parkenden Autos tatsächlich anspeisen.
Kann ich hier noch was ergänzen? Wir können ja auch mal auch selber ein Gedankenexperiment machen und können mal in die Vergangenheit schauen. Also nehmen wir mal an, man hätte jetzt genau diese Situation vor 3 oder vor 5 Jahren gehabt, dass wir gesagt haben, naja, wir sind jetzt in unserem Strommix so weit, dass wir jetzt keine zusätzlichen Elektroautos mehr aufnehmen können. Ja? Dann müsste nach der Theorie, die Herr Koch vertritt, dann der Anteil des CO2s im Strommix deutlich hochgehen. Wenn Sie sich aber diesen sogenannten Emissionsfaktor mal anschauen, also der Anteil des CO2s im Strommix, dann ist er über die Jahre hinweg kontinuierlich gesunken. Das ist im Augenblick bei 380 Gramm pro Kilowattstunde und das setzt sich weiter fort. Also hier anzunehmen, dass wir jetzt plötzlich die Welt anhalten und alles geht dann 100% auf Kohlestrom. Das ist ziemlicher Unsinn. Mhm.
Dazu habe ich gleich 2 Fragen. Die erste Frage ist, in Zeiten, wo keine neuen Windräder gebaut werden, geht das pauschal tatsächlich immer so weiter? Das ist ja die Kritik von Herrn Koch. Und die zweite Frage wäre, ist es tatsächlich üblich, mit einem Strommix zu rechnen und zum Beispiel gar nicht zu unterscheiden, wann die E-Autos dann in Zukunft aufgeladen werden, weil tatsächlich ja anzunehmen ist, dass wenn der Markt der E-Autos weiter wächst, dass die dann auch eher in der Nacht geladen werden, in Klammern, wenn keine Sonne scheint, als jetzt beispielsweise am Tag. Vielleicht splitten wir diese beiden Fragen mal auf. Herr Weil, Sie fangen an.
Gut, ja, vielen Dank. Genau, also ich glaube, da muss man erstmal grundsätzlich unterscheiden zwischen Gesamtenergiesystemanalyse und vielleicht der sogenannten Ökobilanz. Bei der Gesamtenergiesystemanalyse, wo jetzt das gesamte Energienetz betrachtet, diese Modelle, die sind hoch aufgelöst, sowohl räumlich wie auch zeitlich. Also hier wird überhaupt gar kein Durchschnittsstrom benutzt, um mögliche Effekte von neuen Technologien zu analysieren. Also das ist sozusagen sehr gut zeitlich aufgelöst. Also da trägt quasi dieses Argument überhaupt nicht. Jetzt bei der Ökobilanz, und darauf spielt vielleicht auch der Herr Koch an, da ist es in Abhängigkeit von dem Ziel und dem Untersuchungsrahmen der Ökobilanz durchaus üblich, wenn es adäquat ist, einen Durchschnittsstrom anzunehmen. Allerdings natürlich für alle Technologien erst einmal, die ich da vergleiche. Also wenn ich jetzt synthetische Kraftstoffe erzeugen möchte, würde ich denen erstmal genauso den durchschnittlichen Strommix anrechnen, genauso wie dem Elektrofahrzeug. Nur dass ich dann jetzt bezogen auf die Fahrzeugkilometer, jetzt bei synthetischen Kraftstoffen viel mehr regenerative Energie benötige oder diesen Strommix als bei einem Batteriefahrzeug, bezogen auf die gefahrenen Kilometer. Und auch das hat Herr Koch jetzt so irgendwie nicht in seinem Gedankenexperiment mit dabei.
Ja, er hat getrennt. Er hat also die Kohle, das Kohle-CO2, den Kohlestrom, hat er den Batterien zugeschlagen, beziehungsweise Elektromobilität. Und er ist dann davon ausgegangen, dass diese E-Fuels 100% regenerativ hergestellt werden. Bei einer Strommenge, die 8-mal so hoch ist für den gefahrenen Kilometer wie beim Elektroauto, kann man sich schon so recht fragen, wie das sein mag. Ich kenne die ganzen Diskussionen und Vorschläge, dass man das dann in Zukunft in arabischen Ländern macht, in sonnenreichen Ländern. Da denken schon die einen oder anderen drüber nach. Ich sehe da allerdings noch keine konkreten Planungen. Und wenn ich mir ein Land anschaue wie Marokko hat selbst in seiner Ausbauplanung das Ziel, bis 2030 50% Erneuerbare in ihrer eigenen Energieversorgung zu haben. Ich frage mich, wo da plötzlich diese riesigen Mengen an grüner Energie dann für Europa herkommen sollen. Das ist mir noch nicht so klar. Ich sehe es einfach nicht.
Trotzdem rechnen wir ja eigentlich immer mit dem deutschen Strommix. Herr Weil, ist es denn grundsätzlich so, dass E-Autos jetzt mal ganz pauschal immer nachhaltiger sind als Autos, die mit Verbrennungsmotoren fahren? Also gibt es nicht theoretisch zumindest mal das Szenario, dass man irgendwo E-Autos pusht, politisch gewollt sozusagen auf den Markt bringt und die dann aber trotzdem über Strom fahren, die halt über Kohleenergie oder sozusagen fossile Energieträger gewonnen werden, sein Argument also grundsätzlich ganz, ganz falsch nicht ist?
Nee, das ist ja natürlich ein Punkt, dass dieses Argument von ihm nicht ganz falsch ist. Also wenn ich natürlich, sage ich mal, ein Elektroauto in Polen betreibe mit sehr viel Kohlestrom, so macht es insgesamt weniger Sinn, als natürlich in Europa oder auch in Deutschland oder in Frankreich, wo ich einfach sehr CO2-arme Energie Bereitstellung habe. Also das ist natürlich das eine. Und auch vom Nutzerverhalten ist es sehr stark abhängig, ob ein Elektrofahrzeug Sinn macht oder nicht. Wenn ich jetzt nur ein Elektrofahrzeug kaufe und mir vor die Tür stelle und es nicht nutze, ist es nicht nachhaltig. Ne? Also ein Elektrofahrzeug ist von der Herstellung aufwendiger wie ein normales Fahrzeug der gleichen Fahrzeugklasse. Und das bedeutet, ich muss in der Nutzungsphase diesen Mehraufwand kompensieren, indem ich möglichst regenerative Energie tanke für meine Fahrten. Wenn ich aber mein Auto gar nicht bewege, weil ich es wenig benötige oder nur für Einkaufsfahrten, dann macht es in diesem spezifischen Fall, der aber sicherlich ein exotischer Fall ist bei der insgesamt der Fahrzeugnutzung, macht es dann tatsächlich keinen Sinn, ein Elektroauto vor die Tür zu stellen. Aber in allen anderen Szenarien, ne, wo also einer durchschnittlichen Nutzung oder einer normalen Nutzung, die der jetzigen Nutzung von Fahrzeugen entspricht, kommen wir sehr schnell in ein ökologisches und ökonomisches Fenster, wo wir sagen, da stehen wir insgesamt besser da wie ein konventionelles Fahrzeug, aber in Abhängigkeit von den verschiedenen Umweltwirkungen. Da geht es eben dann aber auch nicht nur um CO2, das wird natürlich immer gerne in der Presse diskutiert, da geht es ja dann auch um mineralischen Rohstoffverbrauch, Toxizität, Versauerung, Eutrophierung und anderen Umweltwirkungen. Die muss man dann da alle getrennt betrachten und dann gibt es sicherlich in den ein oder anderen Umweltwirkungen hier oder da mal Vor- oder Nachteile. Das muss man dann explizit anschauen für die verschiedenen Szenarien und man kann das nicht generalisieren. Man muss dann, wie gesagt, nicht nur die verschiedenen Fahrzeugklassen unterschiedlich bewerten, das Verbraucherverhalten und am Ende natürlich auch, wie lange hält so ein Elektrofahrzeug gegenüber einem konventionellen Fahrzeug. VW beispielsweise, ich möchte ja keine Werbung machen für VW, aber VW bietet ja jetzt, glaube ich, eine 8-Jahres-Garantie und 160.000 Kilometer Fahrleistung der Batterie. Das ist doch mal ein nennenswertes Wort. Das sage ich mal, da sieht man mal zumindest, dass auch VW überzeugt ist, ne, von der Dauerhaftigkeit seines eigenen Produktes. Und von dem her sind wir zumindest von der Lebensdauer in einer ähnlichen Größenordnung wie das Verbrennerfahrzeug. Mhm.
Herr Fichtner, Sie hatten sich noch gemeldet. Wollten Sie da noch was zu sagen?
Ja, so ein paar technische Anmerkungen noch. Also die Lebensdauer von einer Batterie in einem aktuellen Fahrzeug, wenn es ausgeliefert wird, beträgt 2000 Vollzyklen, bis die Batteriekapazität auf 80% ist. Was das dann in Kilometer bedeutet, hängt dann von der Größe der Batterie ab. Wenn ich eine 500 Kilometer Reichweite habe mit der Batterie, dann bedeuten diese 2000 Vollzyklen 1 Million Kilometer. Und das wird auch erreicht. Da gibt es Beispiele dafür. Zu dieser Energie- und Ressourcenfrage, das ist natürlich, das sind die zwei wichtigsten Kritikpunkte, die im Augenblick genannt werden. Ich möchte an der Stelle vielleicht darauf hinweisen, dass wir in Europa gerade eine Situation haben, bei der Europa als Gesamtes bereits seit mehreren Jahren 2 bis 3 Mal höhere Investitionen tätigt im Batteriebereich als China. Das heißt, Europa ist dabei, China insgesamt zu überholen. Deutschland hat sich dabei vom großen Zauderer zum Boomland entwickelt. Es gibt nirgends so viele Gigafactories, die geplant oder im Bau sind wie in Deutschland. So, das ist aber nicht alleine die Grund zur Freude, sondern der Grund zur Freude ist tatsächlich, dass alle diese Firmen ihre Prozesse von der Materialherstellung bis zum Endprodukt auf den Prüfstand gestellt haben und kostengünstiger, energiesparender und vor allem auch, wenn Energie gebraucht wird, mit 100% Ökostrom produzieren werden. Nur mal als Beispiel, wieder keine Werbung, aber die BASF hat ein neues Werk zur Produktion von Kathodenmaterial in Schwarzheide jetzt begonnen. Die Prozesse sind jetzt so aufgestellt, dass 40% weniger Energie benötigen. Und Kathodenmaterialherstellung ist einer der wichtigen Faktoren im Gesamtprozess. Außerdem werden sie noch etwas Kobalt benötigen dabei. Das Kobalt stammt aber dann nicht mehr aus dem Kongo, sondern es stammt aus europäischen Quellen, vor allem aus Finnland und aus Recycling. Ja. Genauso arbeiten die ganzen Entwickler jetzt an Prozessen, die keine Lösungsmittel mehr benötigen. Der Lösungsmittelprozess ist einer der energieaufwendigsten Beiträge in der Gesamtfertigung. Das heißt, das wird alles nochmal runtergehen vom Energieaufwand und der Rest der Energie wird aus erneuerbaren Energien stammen. Das heißt, wir haben, so wie Herr Weil es jetzt richtig gesagt hat, im Augenblick die Situation, dass bei der Fertigung des E-Fahrzeugs dann noch ein größerer CO2-Rucksack mit verbunden ist, der dann im Betrieb aufgeholt wird. Aber das wird sich sehr bald ändern. Ich würde mal sagen, in 1 bis 2 Jahren sind wir wahrscheinlich so weit, dass das E-Auto von vornherein mit einem CO2-Rucksack startet, der kleiner ist als der von einem Verbrenner. Mhm.
Vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Herr Professor Koch hat sich ja nicht grundsätzlich gegen das E-Auto ausgesprochen, sondern er favorisiert tatsächlich hier Technologieoffenheit. Der sagt, wir brauchen das E-Auto, aber die Vorgaben favorisieren das E-Auto auch da, wo es dem Klima gar nichts nütze. Deswegen spricht er sich mit seinem Team für Technologieoffenheit aus. Dazu hat gleich der Autoexperte Ferdinand Buddenhöfer vom CAR in Duisburg gesagt, dass er glaubt, dass seine Kollegen, also Kochs Kollegen, an der Vergangenheit festhalten wollen. Wenn er das Wort Technologieoffenheit höre, dann mutmaße er, dass man noch länger dem Verbrennungsmotor die Stange halten wolle. Und grundsätzlich sind die ganzen anderen Reaktionen der Wissenschaft ähnlich ausgefallen. Da sagt zum Beispiel Christian Rehtanz, dass das hochgradig peinlich ein Lobbyistenschreiben war. Zusätzlich sagt Herr Wietschel vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, wissenschaftlicher Standard in der Ökobilanzierung sei die Verwendung des Durchschnitts, der Durchschnittsemission, also der Strommix. Allerdings sagt Wietschel nämlich auch, es gibt Argumente für beide Positionen. Wissenschaftlicher Standard sei die Verwendung dieser Durchschnittsemissionen, denn Grenzstromemissionen ließen sich nicht klar zuordnen. Ist das denn zumindest richtig, Herr Weil?
Also genau, das ist natürlich so ein Problem bei der Bilanzierung. Wie geht man mit um und welchen Strom tatsächlich allokiert man denn zu welchen Technologien? Das ist und von dem her um, also zumindest in der Ökobilanz-Community sind die, sag ich mal, die Kollegen daran interessiert, immer einen fairen Vergleich durchzuführen. Einen fairen Vergleich bedeutet einfach, dass man natürlich dann auch schaut, dass die Ausgangssituation für alle Technologien so sind, dass die jetzt nicht durch die Vorgehensweise einen besonderen Nachteil oder einen besonderen Vorteil erfahren. Darum ist es erstmal in Abhängigkeit von dem Ziel Untersuchungsrahmens erstmal okay, diesen durchschnittlichen Strommix zu benutzen. Wenn es aber tatsächlich Fragestellungen gibt, wo dann sagen, naja, wo wird denn jetzt dieses Fahrzeug betrieben? Und man wird jetzt sagen, naja, also dieses Fahrzeug speziell, das wird so betrieben, dass es in Polen betrieben wird, als Beispiel, da muss man sagen, naja, also dann sieht es ja, ist es nicht der europäische Durchschnittsstrom, das jetzt das Fahrzeug bezieht, sondern tatsächlich den polnischen, was natürlich dann sich insgesamt auf die Bilanz nicht positiv auswirkt. Oder eben, es gibt ein ganz spezifisches Verbraucherverhalten, dass der Fahrzeughalter nur nachts tankt mit einem durchschnittlichen nicht grünen Strom. Aber genauso kann ich ein spezifisches Verbraucherverhalten analysieren, wo der Fahrzeugbesitzer eine eigene Photovoltaikanlage hat auf dem Dach, was auch Standard ist. Zum Beispiel wurde von BMW früher angeboten, ich glaube heute auch noch, habe ich jetzt aber nicht mehr recherchiert. Oder dass wie jetzt bei VW, wenn man einen Volkswagen kauft, ohne jetzt wieder Werbung machen zu wollen, dass man gleich auch einen entsprechenden Stromvertrag angeboten bekommt, bei dem man dann nur Grünstrom bezieht. Na, also natürlich, das sind alles Szenarien, die kann man, wenn die spezifische Frage darauf abzielt, dann entsprechend analysieren und es wird auch gemacht. Wir haben nur als Beispiel, ich meine, wir sind in meinem Bereich bin ich ja eher mit der nächsten Generation von Energiespeichern beschäftigt. Und wenn wir dann schauen wollen, naja, wo werden denn diese prinzipiell oder wo könnten diese Batteriespeicher prinzipiell hergestellt werden, dann haben wir einfach mal auch Extremfälle durchexerziert, nämlich wenn jetzt diese zukünftige Batterie zufällig in der Schweiz hergestellt werden würde, mit sehr viel Wasserkraft und Atomkraft, also sehr CO2-arm, dann habe ich da natürlich die möglicherweise die oder da habe ich die geringsten Emissionen und Umweltwirkungen. Oder eben ich würde die gleiche Zellbatterie oder die Zellchemie und Batterie insgesamt in China herstellen mit entsprechenden schlechten Energievorketten, dann hätte ich da einen sehr großen Rucksack. Also in Abhängigkeit von der gestellten Frage an innerhalb der Ökobilanz, wer kann ich das berücksichtigen oder eben weniger berücksichtigen. Aber diese Pauschalität, die da sozusagen so genannt wird, die stimmt einfach gar nicht.
Ja, Herr Fichtner, mit dem gleichen Recht könnte man ja auch hergehen, könnte sagen, naja, und das machen ja viele, machen sich eine Photovoltaik aufs Dach, um ihr Auto zu laden. Ja, dann wird es ein paar Stunden geladen und dann produziert die Photovoltaik Grünstrom. Das heißt, die Gesamtbilanz, wenn man das auf das Fahrzeug überträgt, ist, dass es zu einer CO2-Minderung führt und nicht zu einem CO2-Beitrag. Das ist eine genauso unsinnige Rechnung. Das ist eine spezifische Betrachtung eines Grenzfalles, die im Einzelfall natürlich valide ist, aber die für die Gesamtflotte oder für das Gesamtverhalten des Systems eigentlich irrelevant ist.
Herr Fichtner, ich habe das Gefühl, Sie streiten sich seit Jahren eigentlich schon mit dieser Frage rum, wie die Zukunft der Mobilität aussieht. Bring das doch mal auf einen Punkt. Hat das E-Auto in dem Bereich nicht längst eigentlich gewonnen oder ist an dieser Technologieoffenheit überhaupt noch irgendwas dran, was den Pkw angeht?
Also zunächst muss ich mal sagen, wenn ich mit Kollegen im Ausland darüber spreche, wie die Diskussion hier in Deutschland ist, dann reißen die verwundert bis entsetzt die Augen auf und sagen, ja, sowas haben wir bei uns nicht. Also jetzt Schweden, Norwegen, Holland und so weiter. Also die haben diese Diskussion gar nicht. Das ist vielleicht eine spezifisch deutsche Sache. Das E-Auto, naja. Ob das gewinnt oder nicht, das ist auch eine Frage, die man Ökonomen stellen muss. Und wenn man Ökonomen fragt, dann sagen die, es gibt bei der Einführung jeder neuen Technik einen sogenannten Kipppunkt, Tipping Point, der so bei 10 bis 12% Markteinführung liegt. Oberhalb dieses Anteils hören die Investoren auf, in die alte Technik zu investieren. Ja. Das heißt, da wird dann in die neue Technik investiert und das Ganze beschleunigt sich noch. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass wir im Mai einen Zuwachs hatten im Vergleich zum letzten Jahr von 380% in dem Bereich, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt in so einer Kurve, fast wie beim Virus, die sich jetzt so exponentiell nach oben bewegt.
Zumindest
Und
mal in Deutschland, oder?
ja, in anderen Ländern mit gebremstem Schaum, aber auch da geht es nach oben. Und dann kann man sich auch fragen, welche Variante sich durchsetzt am Ende. Das ist die, die sich schneller verbreitet. Und das ist jetzt gerade noch mal auch in die Richtung gesprochen, weil ich komme gerade von einem Mobilitätsgipfel in Berlin, wo dann auch viele gesagt haben, ja, das Wasserstoffauto wird die Zukunft sein. Also was man einfach feststellen muss, ist, es gibt diverse Hersteller von Wasserstoffautos. Daimler ist nach 50 Jahren Entwicklung letztes Jahr ausgestiegen im PKW-Bereich. Honda hat jetzt angekündigt, das gegenwärtige Modell auslaufen zu lassen. Toyota hat auf seiner Langfriststrategie 15 vollelektrische Modelle. Ja, aber mir ist nicht bekannt, dass da noch ein Wasserstoffauto drunter ist. Vielleicht lassen sie es weiter mitlaufen, das kann sein. Dann bleibt noch Hyundai. Und der Hyundai Nexo kostet beim Händler 70.000 Euro, in der Produktion 110.000 Euro. Dann kann man auch gespannt sein, wie lange die das noch mitmachen.
Super, dass Sie das ins Gespräch bringen, Herr Fichtner. Wir unterhalten uns selbe Stelle nächste Woche über Wasserstoff-LKWs. Da haben wir auch spezielle Gäste zu eingeladen, unter anderem einen Vertreter von Iveco Nikola, die vorhaben, hier in Ulm, direkt neben unserem Helmholtz-Institut in Ulm, ein paar Kilometer weiter, tatsächlich auf absehbare Zeit Wasserstoff-LKWs zu bauen. Das war's für diesen Podcast. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Vielen lieben Dank an Sie beide, Herr Weil, Herr Fichtner. Wenn Sie jetzt an den Geräten da draußen noch Fragen haben, dann mailen Sie uns doch bitte an patrick.rosen@kit.edu oder an meinen Kollegen, der heute hier nicht ist, daniel.messling@kit.edu oder über unsere Twitter-Kanäle Cluster Polis oder Helmholtz Ulm. Vielen Dank für Ihr Kommen.
Ja, schönen Tag.
Ja, ebenso. Tschüss.
Tschüss.